Einen herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Einen herzlichen Dank an euch für das Klatschen. Ich bin gespannt, ob ihr hinterher auch noch so begeistert seid nach der Predigt. Wir haben das ja schon gehört am Anfang vom Rocco in der Einführung, sehr passend. Als wir miteinander telefoniert haben, merkte ich, als ich ihm sagte, ich möchte über das erste Gebot predigen, dass da eine gewisse Zurückhaltung war. Und ich kann das sehr gut verstehen. Ich habe es selber erlebt, als ich in dem Dorf bei Heilbronn, in dem ich wohne, ein kleines Dorf, das zu Weinsberg gehört, wir haben 950 Einwohner, dort war ich einmal eingeladen in der evangelischen Kirche zu einer Konfirmation. Ganz einfach, weil meine Töchter natürlich in diesem Dorf aufgewachsen sind, Kindergarten, Grundschule, Beziehungen haben, Freundschaften mit anderen, die dann irgendwann konfirmiert wurden. Und dort erlebte ich das, ähnlich wie du es hier auch gemacht hast, dass du gefragt hast, wer kennt denn das erste Gebot? So fragte dort der Pastor, aber namentlich ein Kind, das bei geschiedenen Eltern lebte. Was ist das sechste Gebot? Du sollst nicht Ehe brechen, musste das Kind sagen. Und ein peinliches Schweigen in der Kirche mit allem anderen drum und dran. Man kommt sich so abgefragt und moralisch irgendwo in eine Ecke gedrängt vor. Darum geht es gar nicht. Es ist gut, sich von Zeit zu Zeit an Altes und Bekanntes zu erinnern. Ich arbeite in einem Entsorgungsbereich und wir haben die Verpflichtung, unsere Mitarbeiter, bevor sie mit Gefahrstoffen umgehen, zu unterweisen. Ihr werdet auch unterwiesen mit Gefahrstoffen, wenn ihr Sprühflaschen habt. Da sind Etikette drauf und da steht, was ihr tun und machen müsst. Das ist die Unterweisung, die ihr bekommt. Meine Mitarbeiter bekommen eine mündliche Unterweisung. Bevor sie das erste Mal damit arbeiten, und dann bin ich verpflichtet, jährlich diese Unterweisung zu wiederholen. Jährlich daran erinnern, was sie eigentlich schon wissen. Nichts anderes ist das, wenn wir heute über das erste Gebot sprechen, das die meisten von euch kennen und sogar richtig zitiert haben. Es gibt einen kleinen Unterschied. Es gibt das erste Gebot und das größte Gebot. Das größte Gebot ist ähnlich wie das erste Gebot, aber das erste Gebot hört sich doch noch ein bisschen anders an. Und bevor ich zu viele Vorreden mache, ich lese es euch einfach vor, so wie es im zweiten Buch Mose steht, zweite Buch Mose, Kapitel 20, dort sind die 10 Gebote berichtet und die Verse 1 bis 3 sind der Predigttext. Zweite Mose 20, Verse 1 bis 3. Dann sprach Gott all diese Worte: Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Okay, das ist das erste Gebot. Was ist der Hintergrund von dieser Situation? Das ist ja nun etwas sehr Ungewöhnliches, dass jemand, der das, was er weitergeben möchte, um das Zusammenleben zu regeln, als erstes so etwas sagt, über sich selber und über den Umgang des anderen. Der Hintergrund der Situation ist eigentlich sehr kurz zusammengefasst. Es gibt das Volk der Hebräer, die in Ägypten gelebt haben. Warum lebten sie in Ägypten? Sie hatten Vorfahren, da sind diese Namen der berühmten Menschen, Abraham, habt ihr gehört. Ihr kennt die Geschichte mit Sicherheit von Isaak und Jakob und Josef. Ja, Abraham zieht aus seiner Heimat fort nach Kanaan. Er lebt dort sehr lange. Stirbt dann irgendwann, Nachkommen Isaak, Esau, Jakob, Josef. Josef wird von seinen Brüdern ausgestoßen, aus der Familie versklavt, kommt als Sklave nach Ägypten, macht dann irgendwie Karriere durch Traumdeuterei, sodass der Pharao, der höchste König dort in Ägypten, sagte: Mensch, so ein Mensch wie dieser hat den Geist des lebendigen Gottes, der wird genauso hoch wie ich in Ägypten und alle müssen ihm gehorchen. Das war, was dem Josef gesagt worden war. Und genauso wurde es gelebt und er holte ja seine Familie nach. Sie vermehrten sich fleißig viele, 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 viele Jahre, nämlich etwa 350 Jahre lang. Und die Ägypter hatten das vergessen, was dieser Josef Gutes getan hatte. Die Ägypter hatten Sorge, weil die Hebräer immer mehr und mehr und mehr wurden und sagten, wenn jetzt mal irgendwo ein Krieg kommen könnte, dann könnten die sich zusammenraufen und gegen uns kämpfen und vielleicht sogar unser Land verlassen. So fingen sie an, die Hebräer zu versklaven, und die Hebräer haben erst mal so ein bisschen sich dran gewöhnt, Fronarbeit zu tun, und dann wurde es immer mehr und immer schwerer. Und am Ende von dieser ganzen langen Zeit, möchte man sagen, fingen sie an zu klagen. Nein, während der ganzen Zeit ihrer Sklaverei fingen sie an zu klagen und zu murren. Das Volk, diese vielen Hebräer, werden erstmal bekannt gemacht als ein Volk, das murrt. Da waren sie richtig gut zu. Ist das ein schreckliches Leben? Ach, was für eine Last, was für eine Bedrängnis. Mehr sagten sie nicht. Und Gott hörte dieses Murren. Und Gott berief Mose, den Namen kennt ihr auch. Und es dauerte eine Weile, bis Mose aufgewachsen war am Königshaus. Dann musste er fliehen, weil er eine dumme Sache gemacht hatte. Lebte noch einmal weitere 40 Jahre in der Wüste. Mittlerweile war er 80 Jahre alt. Also nicht mehr die jungen Senioren, sondern die noch reiferen Senioren, die wirklich Power haben und mit 80 noch was reißen können. Dieser Mose wird mit 80 Jahren berufen, indem er einen brennenden Dornbusch sah, der nicht verbrannte, und diese Stimme hörte: Ich bin Jahwe, das ist mein Name. Und er wurde gesandt, zu diesem Pharao zu gehen, um ihm zu sagen, jetzt aufpassen. Pharao, lass mein Volk, die Hebräer, ziehen. Wir wollen 3 Tage in die Wüste hinausgehen, um unserem Gott Opfer zu bringen. Unser Gott ist uns erschienen, wir wollen ihm Opfer bringen. Mose ging dahin, und jetzt kam vor den später folgenden 10 Geboten die Zeit der 10 Plagen, auch wieder die Zahl 10 mit da drin, denn der Pharao fand das überhaupt nicht gut und wollte sie nicht ziehen lassen. Es gab einen gewissen Streit, einen gewissen Kampf, Unglück, sodass er erkennen sollte, Mensch, Gott ist dort, er ist stärker, und was ist dabei, dieses Volk 3 Tage lang in die Wüste ziehen zu lassen. Der Pharao bot Mose 3 verschiedene Kompromisse an. Lass die Frauen hier, geh nicht ganz so weit, mach das doch hier. Verschiedene Ideen, die er hatte, auf die Mose sich nicht einließ. Und am Ende dieser Zeit, dieser 10 Plagen, am Ende von 430 Jahren der Hebräer in Ägypten, war es soweit, Mose führte sie aus dem Land heraus. Jetzt waren sie befreit. Sie hatten gemurrt, was für eine Bedrängnis, was für eine Belastung. Jetzt war die Befreiung da, jetzt war das Ziel erreicht. Aber die Hebräer hatten in ihrem Murren, in ihrem Klagen, Gott gegenüber nur ausgedruckt, es ist so eine starke Belastung, bitte befrei uns. Sie hatten keine Idee, sie hatten keine Pläne, wie das Leben dann aussehen sollte. Gott hätte vielfältig eine Befreiung geben können. Vielleicht hatten sie gedacht, am besten ist es, wenn die ganzen Ägypter sterben würden und wir leben hier einfach weiter und können jetzt so in Frieden und Freude leben. Oder vielleicht wäre es noch besser, wenn die Ägypter freundlich zu uns sind, so wie es ganz früher war, und wir kommen wieder zu Ehren und können leben. Sie hatten viele verschiedene Gedanken. Gott führte anders. Die Geschichte geht ja weiter, indem Gott das Volk Israel, die Hebräer, herausführte aus Ägypten. Da gab es eine Zeit, der Marsch durch dieses Schilfmeer. 6 Wochen später hatten sie alle Vorräte, die sie mitgenommen hatten, aufgebraucht. Sie hatten ja Tiere zum Schlachtopfer mitgenommen, wahrscheinlich auch Reiseproviant. Nach 6 Wochen hört man zum ersten Mal, dass das Volk anfing zu murren. Und das konnten sie gut. Das konnten sie ja auch in Ägypten. Was ist das für eine große Last? Was ist das für ein Bedrängnis? Und sie fingen an, wieder zu murren. Mose, was hast du uns hier rausgeführt? Wir haben nichts zu trinken. Und dann fingen diese Geschichten an mit, dass Mose gebetet hat und das Wasser aus einem Felsen heraussproß. Dann fing die Geschichte an, weitere Zeit später, dass sie sagten, jetzt haben wir nichts mehr zu essen. Dann gab es das Himmelsbrot, das Manna. Dann gab es wieder etwas, wo sie nichts zu trinken hatten, und wieder murrten. Und dann waren 3 Monate um. Keine 3 Tage, 3 Monate. Da kam das Volk an den Berg Sinai, und Gott erschien dem Volk. mit lautem Donnern, mit Getöse und das Volk erschreckte sich total. Wir sind ja froh, dass hier kein lautes Donnern und Getöse ist, sondern dass wir zusammen sitzen und zuhören können und aufmerken, Gott begegnete dem Volk so anders, so erschreckend, dass das Volk sagte, möchten wir nicht, möchten wohl irgendwas mit Gott zu tun haben, der uns wunderbar aus Ägypten geführt hat, aber so ein direktes Reden, Mose, geh du hoch auf den Berg und sprich du mit Gott. Und Gott gab dem Volk ein großes Angebot und sagte, ich möchte gerne, dass ihr mein Volk seid, ein Königreich von Priestern, wenn ihr meine Gebote tun wollt. Und das Volk, interessant, ganz, ganz viele, 1 Million etwa, einmütig mit einer Stimme, murrten nicht, sondern sagten, alles, was der Herr tut, alles, was der Herr sagt, wollen wir tun. Daraufhin gab es jetzt wieder 3 Tage, die sie warten mussten, sich vorbereiten und es wurde ein großer Zaun um den Berg drumherum gezogen, weil Mose auf diesen Berg gehen sollte, um dann eine Ordnung Gottes zu bekommen für das Volk. Das ist der Hintergrund. Das Volk hatte gemurrt und Gott hatte gehört. Und Gott hatte sie herausgeführt unter der Beteiligung des Mose. Sie waren nicht nur 3 Tage irgendwo in die Wüste gezogen, sondern sie waren schon 3 Monate unterwegs. Und jetzt kommt Gott Mose entgegen und spricht das erste von seinen 10 Geboten. Und was hättest du als erstes gesagt nach so einer Situation? Okay, wir sind das nicht gewohnt, mal die Perspektive so zu wechseln, was wäre, wenn ich Gott wäre, weil das ja schon fast an Blasphemie sich herannaht, darum geht es nicht. Es geht einfach darum zu überlegen, was sind die menschlichen Empfindungen, die wir haben, wenn wir Gott wären und das miterlebt hätten, dieses ständige Murren des Volkes. Also das allererste, was ich gesagt hätte, wäre mit Sicherheit, für den Umgang zwischen uns ist mal eins klar, Murren gibt's nicht. Wenn du ein Problem hast, sag es offen, so sage ich das auch meinen Mitarbeitern, aber mecker nicht herum. Mecker nicht mit dem einen, mit dem anderen, sondern Konflikte können wir angehen, offen klären. Kein Wort davon. Kein Wort davon. Gott sagt als allererstes Folgendes. Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Viele haben gesagt, dass die 10 Gebote aufgeteilt sind, dass die ersten 4 Gebote das Verhalten zwischen Mensch und Gott beschreiben und die Gebote 5 bis 10 den Umgang der Menschen miteinander. Da kann man sehr viel drüber nachdenken. Ein gutes Miteinander der Menschen ist dauerhaft nur dann möglich, wenn Gott an erster Stelle steht. Und darum wird in dem 1. Gebot gleich die Einzigartigkeit Gottes hervorgehoben. Und wie wird sie hervorgehoben? Zuerst mal, dass Gott sich vorstellt. Ich bin Jahwe. Das ist die Vorstellung mit Namen, genauso wie Rocco vorhin meinen Namen euch vorgestellt habt. Ihr wisst jetzt, dass ich Dietbert Druber heiße. In manch anderen Treffen gehen wir ja auch mit Namensschildern herum, dass man den anderen ansprechen kann. Eure Namen kenne ich ja nur vereinzelt. Euch kann ich also nur global, allgemein adressieren, wenn ihr irgendwann am Bahnhof seid, kennt ihr die anderen Menschen auch nicht. Wenn ihr ihnen irgendetwas sagen oder mitteilen wollt, wird das schwierig, weil ihr sagen müsstet, ey du da, pass auf, der Zug kommt, geh schnell weg. Einfacher ist, wenn du weißt, das ist die Frau Meier, Müller, Schulz oder sonst irgendwen und ganz laut rufen kannst. Meine Mitarbeiter in einer Gefahrensituation, wenn sie mit Gefahrstoffen umgehen, rufe ich natürlich mit ihrem Namen an, denn der Mensch hört als allererstes auf den Namen. Gott stellt sich in den Geboten mit seinem Namen vor. Ich bin Jahwe. Mich gibt es und dieser Name Jahwe heißt ja, ich bin, der ich sein werde. Ich bin geheimnisvoll und doch offenbare ich mich. Ich bin in Ewigkeit da. Ich werde immer sein. Es ist übrigens derselbe Name, den Gott Mose im brennenden Dornbusch offenbart hat und den Mose dem Pharao sagen musste. Derselbe Name, Jahwe, der Gott der Hebräer. Er hätte sich ja ganz anders vorstellen können. Die Juden kannten ihn auch mit der Bezeichnung, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Das sind die Stammväter, das sind die Patriarchen. Das würde anschließen an die gute Tradition. Gott kümmert sich darum, weil er sich deinen Vorfahren gut zugewandt hat und weil er sich über die Vorfahren gefreut hat und mit ihnen einen Bund geschlossen hat. Aber Gott stellt sich nicht dem Volk vor in der Art und Weise, dass das Volk an ihn glauben soll, weil sie den Vorfahren verpflichtet sind und dem Guten, was er in der Vergangenheit den Vorfahren getan hat, sondern er stellt sich persönlich vor und nennt seinen Namen, damit er ansprechbar ist. Was jetzt kommt, ist also losgelöst auch von dem Erfahrungshorizont der Vorväter. Es bezieht sich auf die direkte Beziehung. Wer den Namen kennt, kann persönlich adressieren. Und wer seinen Namen mitteilt, möchte angesprochen werden. Gott teilt seinen Namen mit, denn er möchte angesprochen werden. Ich bin Jahwe. Und er könnte weitergehen und sagen, du und ihr seid mein Volk. Aber er macht es noch persönlicher. Ich bin Jahwe, dein Gott. Nicht euer Gott, nicht du bist mein Volk, sondern Gott drückt aus, dass er sich dem Menschen persönlich hingibt. Dein Gott, ein sehr nah, ein sehr persönlicher Gott. Und das ist als allererstes bei dem ersten Gebot in der Vorrede, ich bin Jahwe, dein Gott. 5 Worte, meistens an Musikstücken oder in Konzerten bleibt das erste Stück, der erste und der letzte Takt in Erinnerung. Bei den 10 Geboten soll es auch so sein. Das Erste, was Gott sagt, das Erste, was wichtig ist, ich bin dein Gott. Ich mache den Schwenker nochmal zurück zu meinen Mitarbeitern, die ich über Gefahrstoffe unterweisen muss. Das Erste, was ich ihnen sage, ist, was ist denn gefährlich? Wo müsst ihr aufpassen? Umweltschutz, Gesundheitsschutz. Und dann kommen hinterher alle Maßnahmen, wenn mal was passiert ist und wo man Hilfe herkriegt und was man alles tun muss, damit nach Möglichkeit nichts passiert. Das Erste wird immer als Wichtigstes gesagt, damit es in Erinnerung bleibt. Jahwe, dein Gott. Und dann geht es weiter. Und hier hätte das Volk zum ersten Mal widersprechen können. Ich bin dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat. Ja, Moment. Wer hat das Volk der Hebräer aus Ägypten geführt? War da nicht ein Mose? Ist der nicht immer zum Pharao gegangen und hat verhandelt? War der nicht derjenige, der zum Schluss gesagt hat, okay, jetzt ist die Zeit und jetzt geht's und so wie ich gehe, folgt mir alle nach? Natürlich, der Mose war da. Und Gott sagt nicht, ich bin der Gott, der Mose hat euch herausführen lassen, sondern er sagt, ich habe es selber getan. Und trotzdem hat Mose das Volk herausgeführt. Es ist ein deutlicher Hinweis für Gottes Handeln. Gott selber ist der Aktive. Gott selber hat die Möglichkeit geschaffen, dass das Volk herausgeht. Aber Gott handelt so gerne, indem er Menschen beteiligt. Er handelt ja nicht nur souverän. Er hätte bei diesen menschlichen Plänen, die wir uns vorhin kurz überlegt haben, die Ägypter ja alle umbringen lassen können. Sie wären gestorben in Ägypten und die Hebräer wären in Ägypten geblieben. Später starben ja die ägyptischen Krieger in dem Schilfmeer, als sie im Wasser untergingen. Er hätte es dort im Land machen können, aber er wollte es anders tun. Und bei diesem Auszug und der Rückführung in die verheißene Heimat, das Land Kanaan, beteiligte er den Mose. Ohne Gott hätte es nicht geklappt. Es ist Gottes Tat und die menschliche Beteiligung. Und dann erinnert er weiter, weil er nämlich auch auf dieser Reise, die das Volk jetzt hatte, mittlerweile die 3 Monate, das ständige Murren gehört hat. Ich habe dich aus dem Sklavenhaus geführt. Man kann auch übersetzen aus dem Diensthaus oder dem Haus der Knechtschaft. Und das ist immer wieder wichtig, was hier im Alten Testament geschehen ist, auch zu überdenken, was hat das für eine Bedeutung für uns als Menschen des neuen Bundes, die wir eben nicht aus einem Sklavenhaus als Sklaven herausgeführt worden sind, aus einem anderen Land. Viele Migranten kommen hierher, die versklavt oder verknechtet worden sind und flüchten. Wir haben das persönlich ja so nicht erlebt. Das, was du aber erlebst, ist, Jesus selber ist der Erlöser, der genauso wie Gott der Vater Israel aus Ägypten aus einem Sklavenhaus herausgeführt hat, dich herausführt aus der Versklavung, aus der Unterdrückung, von allem Bösen, Lieblosen, von der Sünde. Und dann kommt das, was das erste Gebot ist. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Jetzt kommt der Mensch. Gott hat sich vorgestellt. Sein Tun, sein Hören, sein Achten auf das, was die Menschen wollten, hat viel Größeres noch getan, als wie sie sich erdachten. Und jetzt steht Gott da und sagt dem Menschen, was er tun soll. Du sollst neben mir. Eindeutig. Ganz, ganz eindeutig. Also nicht, du könntest und es wäre nett und achte doch mal da drauf und gib Acht, sondern du sollst, eine Direktive nennen wir das. Der Mensch ist auf Gott hingeschaffen. Und das klingt hier durch. Von der Schöpfung wisst ihr das ja, dass Gott den Menschen geschaffen hat in seinem Ebenbild als ein Gegenüber. Und hier klingt es durch, du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Gott, der sagt, ich bin dein Gott, Gott, der sich die Menschen hingibt, möchte, dass der Mensch die ganze Aufmerksamkeit, das ganze Herz, das ganze Wesen ihm gegenüber öffnet, allein für Gott frei hält. Nun sind wir natürlich in einem Zeitraum der westlichen Welt und Kultur, da haben wir es nicht so sehr mit anderen Göttern. Vor einigen Jahren, als ich hier war, erzählte ich euch ja mal über die Zeit, die ich in Tibet verbracht habe. Dort kennen die Menschen sehr wohl andere Götter, vor denen sie sich niederwerfen. Das haben wir in vielen Kulturen, auch im Buddhismus, mit sehr vielen Gottheiten. Es gibt es vielleicht manchen, der hier in Sportclubs geht, wo man Gewicht verlieren möchte und irgendwo an der Seite so einen dicken, fetten Buddha sitzen hat. Da fragt man sich immer, wie das wohl irgendwie zusammenpasst. Aber ansonsten gibt es sehr wenig an offiziellen Götter- oder Götzendienst. Aber zu sagen, wir haben das nicht, wir haben das erste Gebot also insofern erledigt, wir haben sowieso keine anderen Götter neben Gott und abgehakt, damit haben wir 1 von 10, gleich 10% erfüllt, ist doch auch schon mal was, können wir schon mal abhaken in der Checkliste. So einfach geht das natürlich auch nicht. Denn was waren die anderen Götter für Götter in der damaligen Zeit? Man hätte jetzt als ein Volk, das sehr lange und ohne Gebote und Gesetze nur aufgrund der Erfahrung der Vorväter von dem Glauben Abrahams her gelebt hätte, sagen können, okay, wir haben gerufen, wir haben gemurrt und Gott hat uns aus Ägypten herausgeführt. Was er aber nicht getan hat, er hat uns nicht von vornherein Essen und Trinken besorgt, so wie wir es wollten. Und er hat uns auch noch kein neues Land gegeben. Das heißt, der Gott, den wir haben, ist vielleicht ein starker und mächtiger Kriegsgott, aber alles andere, das kann er wohl nicht. Das wäre das Denken gewesen der Menschen in der damaligen Zeit. Sie hatten nämlich, genauso wie wir das heute bei einigen Buddhisten noch erleben, Götter für und gegen alles. Und die Aufgabe und die Cleverness des Menschen bestand einfach darin, möglichst viel Opfer dem einem oder anderen Gott zu bringen, damit er einem wohlgesonnen war. Und das Lebensbild bestand darin, wenn einem Mann die Frau weggelaufen war, dann war es wohl nicht, weil der Mann die Frau geschlagen oder böse zu ihr war, sondern weil er dem einen Gott nicht genug geopfert hat. Und wenn er schnell hingeht und wieder ein paar mehr Opfer bringt, dann würde die Frau zurückkommen und sie könnten eine fröhliche Ehe weiterleben. Dann hatte man das Verständnis, dass es Götter gab wie Territorialmächte. Es waren Gottheiten, die waren an Länder, an Gebiete gebunden und dort herrschten sie. Und wenn man in irgendein Land herein wollte, dann musste man diesen Gott besänftigen. Territorialmächte, Gewohnheiten, Regeln, irgendetwas, was einen Menschen unterdrückt und versklavt, was Ordnungen sind. Durch Opfer und Aufmerksamkeiten versuchte man also, sie zu besänftigen, damit es einem gut geht. Heute, also in der Zeit der Gottlosigkeit, der Götzenlosigkeit, ist das erledigt? Ich denke, ihr ahnt schon, dass wir uns irgendwie anders dem nähern müssen, dass wir außer Gedanken an Astrologie oder Buddha-Figuren auch noch überlegen müssen, welche Strukturen haben eigentlich einen Einfluss auf dich und auf dein Leben? Was nimmt einen Stellenwert ein, so wie Gott ihn hat? Oder was nimmt einen Stellenwert ein, gleichwertig neben Gott? Die Gesellschaft, die ohne Gott lebt, will doch alle Themen ohne Gott lösen und insofern den Mensch und seine Weisheit in den Mittelpunkt stellen. Im Grunde genommen zum Schluss sagen, wir sind toll. Wir haben viele gute Erfindungen. Wir können alles selber machen, wir können uns darum kümmern, wir können Vorsorge betreiben und wir können irgendetwas in den Lebensmittelpunkt stellen, wo wir uns komplett darauf konzentrieren und hingeben. Das kann die Urlaubsreise sein, das kann Luxus sein, das kann der Sport sein, wenn du ohne Sport nicht mehr leben kannst, das kann das sein, was dich in deinen Gedanken gefangen hält. Es steht hier nicht drin, du sollst keinen Gott anstelle von mir haben, sondern neben mir. Das ist etwas, wo man sich vorbeugt, wo man alle Opfer für hingibt, damit auch dieses andere Bedürfnis, sei es ein göttliches Bedürfnis oder das in einem gewachsene Bedürfnis nach Anerkennung, nach Liebe, in diesen verschiedenen Themen, die ich genannt habe, dass dieses Bedürfnis befriedigt wird. Und das neben Gott. Und das hat Gott verboten. Gott sagt, du als Mensch, du bist so einzigartig und ich bin so einzigartig und ich möchte mich dir hingeben in meiner ganzen Liebe, dass du mich auch lieben kannst. Und dort kommen wir zu diesem, was du am Anfang in der Frage eben auch gefragt hast und gesagt worden ist, anderem Verständnis von diesem Gebot. Denn Menschen haben sich viele Gedanken gemacht und in der Zeit Jesu wurde er gefragt, was ist eigentlich das größte Gebot, nicht das erste, das größte Gebot. Und dort sagt er, liebe deinem Gott von ganzem Herzen, mit ganzem Gemüt, mit ganzem Sinn, mit ganzer Kraft. Du kannst Gott lieben, weil Gott dich liebt, weil Gott sich dir hingibt, weil Gott sich dir so hingibt, wie er sich, als Jesus auf die Welt kam, den Menschen hingegeben hat. Ein Gott, der sich lieben lässt, das ist etwas Neues, das ist etwas ganz Besonderes. Gott möchte das Wichtigste sein und weiß, dass dies immer bei jedem Menschen umkämpft ist. Es ist bei mir in meinem Alltag umkämpft, es ist bei dir umkämpft. Es sind so viele andere Sachen, um die wir uns auch bekümmern müssen. Und es geht auch nicht, dass man ein asketisches Leben führt und sagt, ich schließe mich jetzt irgendwo ein und lebe dort nur mit meiner Bibel und lese sie und halte die Gebete und ehre und erfreue Gott. Nein, nein. Gott ruft die Menschen und rief damals auch das Volk, um als Volk zusammenzuleben, um als Volk weiterzugehen. Sie hatten noch eine weitere Wanderung vor sich und mussten das Land dann einnehmen. Gott ordnet das Miteinander der Menschen. Aber als Allerwichtigstes, vor allen anderen Sorgen, was wir essen, was wir trinken, also die persönlichen Bedürfnisse, das Überleben, was wir dort haben, Gott als das Wichtigste. Und nichts anderes darf gleichwertig sein. Darum frage ich dich, dass du dich prüfst in dieser Predigt, wem gebe ich in gleicher Weise wie Gott Aufmerksamkeit oder Opfer? Oder Dank. Das erste Gebot erinnert dich, und du sollst es dir bitte merken, du bist Gott wichtig. Es ist nicht nur das Volk der Hebräer gewesen, das erste Gebot und die 10 Gebote gelten ja bis heute. Sie sind nicht aufgehoben, aufgelöst, sie sind durch Jesus bestätigt. Du bist Gott wichtig. Er nennt sich auch für dich dein Gott. Er gibt sich dir persönlich in deine Hände, in deine Arme, in dein Herz. Was machst du mit deinem Gott, dem einen, dem einzigen, neben dem kein anderer existiert oder Platz hat oder Platz haben könnte, neben dem nichts anderes in deinem Leben dieselbe Wichtigkeit und Stellenwert, dieselbe Ausrichtung haben soll wie diesem Gott? Gott eifert um dich, denn du bist ihm so viel wert. Gott ist eifersüchtig. Das lesen wir auch in der Heiligen Schrift. Als Jesus das gefragt worden ist, was das erste Gebot, was das größte Gebot war, sagte er nicht das erste oder das sechste oder das zehnte, sondern er sagte, das größte über allem ist, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen. Wer liebt, gibt keiner anderen Person denselben Raum wie seiner großen Liebe. Liebst du Gott, dann gib ihm den Raum, der ihm zusteht. Und erlebe, auch in der kommenden Woche, wie er sich dir hingibt und dir seine Liebe mitteilen will. Das erste Gebot macht klar, es geht direkt um dich und deine ungeteilte Beziehung zu Gott. Du bist Gott bekannt. Berufen und benannt als Königskind und Königspriester. Du darfst also ganz nah bei Gott sein. Gibt es einen besseren Platz, einen besseren Ort, wo du sein könntest als bei Gott? Er lädt dich ein. Auch mit dem ersten Gebot, mit dieser starken Aussage der Wahrheit und der Berufung. Das ist ein Gnadengeschenk für dich. Gott hat den Rahmen gesetzt und ein Vorbild zum Ausleben uns gegeben durch Jesus, so wie Jesus gelebt hat. Es gilt also, das auszufüllen und ihn an erster Stelle sein zu lassen und nichts neben ihm. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Gebot. Ich danke dir, dass du so Gutes dem Volk Israel zugesagt hast. Ich danke dir, dass diese Liebe, dass dieses sich hingeben an uns auch heute gilt. Du sagst es jedem Einzelnen, ich bin Jahwe, dein Gott. Du gibst dich als Geschenk. Vater, und so möchten wir unser Leben dir hinhalten und sagen, vieles um uns her möchte einfach auf uns einstürmen, möchte es irgendwie gleichwertig neben uns hinstellen, aber das wollen wir lassen. Das wollen wir bekennen und ablegen und dir sagen, dass du einzigartig bist. Und dir diesen ersten Platz einräumen, der dir gebührt. Wir haben dich lieb und wir glauben dir. Amen.